Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie im Namen der VHS und des historischen Vereins Schildach-Tegezell herzlich willkommen heißen zum 12. literarischen Gespräch, diesmal über Leben und Werk des Dichters Rainer Maria Rilke. Eigentlich wollte ich an dieser Stelle kurz bedauern, dass wir unsere Lyriker im Allgemeinen ja mehr hochschätzen als lesen. Und meine Vorfreude auf ein weiteres angeregtes und zum Lesen anregendes Gespräch der Herren Bentele und Tuchensammer ausdrücken. Stattdessen muss ich nun bedauern, dass Herr Bentele aus persönlichen Gründen seine Teilnahme kurzfristig abgesagt hat. Sie erkennen unsere Verlegenheit. Wir haben Ihnen ein literarisches Gespräch versprochen. Wird daraus jetzt ein literarisches Selbstgespräch? Mein Töchterchen würde sowas ja entrüstet zurückweisen mit: Das ist geschummelt. Aber wer hätte das Können und die Courage, von jetzt auf gleich, da in welcher Rolle auch immer, einzuspringen? Sie sehen, wer? Ursula Wagner.
Ich bin sicher ein schwacher Ersatz für den Herrn Bentele, aber ich verspreche, mein Bestes zu geben.
Wir sind gespannt, was Sie daraus machen.
Ja, ich darf mich gleich anschließen bei dem Hinweis auf den Günter Bentele. Also es ist ein bisschen besonders dieses Mal schade, weil das Thema vom Günter Bentele kommt. Er hat es mal vorgeschlagen. Naiverweise hatte ich den Vorschlag, mal was Aktuelleres zu machen. Und der Bentele hat noch gesagt, das ist ein Blödsinn. Es gibt ja nichts Gescheites Aktuelles. Und ich fürchte, dass er recht gehabt hat. Aber ihm ist dann eingefallen, dass der Rilke, dass der Geburtstag hat. Und also doppeltes Jubiläum. Dieses Jahr 2025 und nächstes Jahr 2026. Ich sage da gleich was dazu. Und dann haben wir halt Rilke gemacht. Und deswegen ist mir das doppelt schmerzlich, wenn jetzt der Bentele, der das vorgeschlagen hat, den Rilke zu machen, fällt. Gut, ich selber kenne den Rilke zwar. Ich habe es mal nachgerechnet. Es ist über 50 Jahre her, wo ich mir das Stundenbuch, das habe ich mir mal gekauft als Taschenbüchle, das gab es im Inselverlag, gab es das mal. Und das habe ich mir erworben und da habe ich auch fleißig drin gelesen. Aber ich muss dazu sagen, mir hat es zum Teil fasziniert, auch die Sprache, die ist wunderschön. Ja. Und zum Teil hat es mich immer wieder auch, das sind auch andere Phasen, hat es mich abgeschreckt. Dann habe ich gedacht, das ist doch sowas von künstlich und nicht echt. Also vielleicht kommen mir dazu das auch ein paar Gedichte, die ich ausgewählt habe, uns anzuschauen miteinander. Gut. Jetzt ist ein ganz, ganz schwacher Ersatz für der Günter Bentele.
Ah ja, sicher.
Ist die Ursula Wagner. Ich bin Gott froh, dass ich überhaupt jemand gefunden habe. Meine erste Idee war, es sollte eine Frau sein. Von der Stimme her und überhaupt, also einfach, sie ergänzen sich. Und ich habe dann, muss ich dazu sagen, ein paar Absagen kassiert und...
Oh!
Na, das weißt du nicht, gell?
Ich dachte, ich bin das erste Mal gewesen.
Das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen.
Nein, ist okay. Hast du deshalb Betty vorgeschickt?
Nein, jetzt pass auf.
Betty hat nämlich bei mir vorgesprochen.
Nein, das war ihre Idee. Betty hat gesagt, also Ursula Wagner, das wäre doch was.
Ich habe nachgedacht, Lehrer. Und dann habe ich überlegt, wer ist Lehrer in Schüler? Mhm. Da bist du mir eingefallen.
Susanne, nächstes Mal machst du es.
Gut, also wir kommen jetzt hoffentlich zum Rilke. Ich habe das einleitend dazu gesagt. Der Rilke ist ein berühmter Mann gewesen, als er 1926 mit 51 Jahren gestorben ist. Dann hat ein anderer Österreicher, das ist der Robert Musil gewesen, der hat eine Grabrede gehalten. Und aus der Grabrede gibt es ein berühmtes Zitat. Er sagt über den Rilke, er sei der größte Lyriker, den die Deutschen seit dem Mittelalter besessen haben. Also er hat ihn wirklich sehr geschätzt und auch sehr gelobt und das kurz nach seinem Tod. Das ist nicht selbstverständlich gewesen, weil Dichter in der Regel erst später bekannt werden. Also der Rilke hat zweierlei oder mehrerlei hinterlassen. Er hat Erzählungen zum einen hinterlassen. Berühmt sind die Geschichten vom lieben Gott, so heißt es zum Beispiel mal. Berühmt ist auch die Weise von Liebe und Tod des Kornetts Christoph Rilke. Das ist ein Vorfahre von ihm gewesen. Über den hat der Rilke ein Buch geschrieben. Und dann hat er noch ein berühmteres Buch geschrieben. Das sind die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge. Das ist ein nordischer Name. Das ist ein Fantasiename. Den gibt es eigentlich nicht. Aber für ihn war das wichtig. Also der Malte Lauritz Brigge, der kommt nach Paris und muss dann feststellen, dass man eigentlich nach Paris geht, um zu leben. Das, was er erlebt, das ist, dass man nach Paris geht, um zu sterben. Er erfährt überall den Tod. Das ist das Erste, das ist seine Erzählungen. Das Zweite, und dafür ist er tatsächlich berühmt worden, das ist seine Lyrik. Neben den Erzählungen hat er auch noch Lyrik geschrieben. Da sage ich nachher was dazu. In dieser Lyrik findet sich ein doppelter Einfluss. Und das ist der Einfluss, den damals viele Philosophen gehabt haben. Das ist einmal der Schopenhauer gewesen und dann ist es der Friedrich Nietzsche gewesen. Und wisst ihr, was diese zwei Philosophen gemeinsam haben? Die haben einmal ein gemeinsames Thema, das ist der Wille. Beim Nietzsche ist es der Wille zur Macht. Beim Schopenhauer ist es die Welt als Wille und Vorstellung. Also er unterscheidet. Also beides Mal ist aber der Wille wichtig. Und dann ist noch wichtig bei beiden Schriftstellern, dass sie vernünftig schreibt, dass man das lesen kann, auch heute noch lesen kann. Also nicht so wie zum Beispiel, und damit bin ich wieder beim Bendeli, das letzte Mal hat er lang über den Kant zitiert und das war auch richtig so. Ja. Aber die Philosophen waren in der Regel sehr, sehr schwer verständlich und diese beiden waren verständlicher. Dann hat er drittens Sachtexte geschrieben, zum Beispiel über einen Bildhauer namens Rodin, den Sie alle kennen, der Franzose. Diese Texte sind oft sehr einfühlsam und tiefgründig, aber auch sehr, und das ist typisch für der Rilke, sehr mystisch und sehr schwer zugänglich. Und dann hat er noch etwas Viertes geschrieben. Er hat nämlich Briefe geschrieben. Und in den Briefen, viele halten das für das eigentliche Werk vom Rilke. Diese Briefe, die hat er eigentlich an sich selber geschrieben. Er hat da so eine Art Monolog gehalten. Er hat immer philosophiert, er hat über die Welt nachgedacht und hat es in den Briefe aus alle möglichen Zusammenhänge sich aufgeschrieben. So viel zum Rilke an sich. Wir kommen nachher noch mal ganz kurz dazu. Jetzt gibt es noch zweierlei Lokalbezüge. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Der Rilke, das war ein eifriger Churgänger. Der ist gern in Churen gegangen. Und er war hier
in Bad Ribbolzau.
Das ist der erste Bezug. Ja. Also im Schwarzwald. Ja, ja. Und interessant ist die Begründung, warum er auf die Wahl gekommen ist, Ribbolzau auszusuchen. Das war die Nähe zu Paris. Ja, ihr lacht jetzt. Ihr habt auch lachen müssen. Weil heute kann man das machen, wenn man das im Internet nachguckt, die Entfernung von Paris zu Schiltach, das sind ungefähr 600 Kilometer, also es ist so nah nicht. Aber für der Rilke, für seine Wahrnehmung, ist das relativ nahe gewesen. Ja. Und das war ein Grund, warum er nach Ribbolzau gegangen ist. Dann gibt es noch einen zweiten Grund. Also er war in 2 Jahren, er war zweimal da. Er war 1909 da und 1913 ist er auch nochmal da gewesen. Da gibt es übrigens ein Bild, ein relativ berühmtes Bild, was der Reinhard genommen hat fürs Blättle. Also das ist in Ribbolzau, da gibt es tatsächlich eine Fotografie von dem Rilke, wie er halt da sitzt, wie er immer sitzt, ja, auf der Bank und so weiter. Gut, es gibt noch einen zweiten Lokalbezug. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Nein, das ist für mich sehr, sehr interessant. Und zwar bewohne mir ein Gebäude. Das hat früher mal ein Arzt gehört und das wissen Sie alle, das ist der Dr. Vollmer gewesen. Und bevor der Arzt da war, ist eine Frau Mosetter Eid da gewesen. Und die hat ein Kinderheim betrieben. Und interessant ist das jetzt, dass die in einer Zeit angefangen hat, das Kinderheim zu betreiben, 1930. Da hat die Frau Mosetter den Eid geheiratet, oder die Frau Eid den Mosetter geheiratet. Und wahrscheinlich auf dieser Hochzeitsreise sind sie nach Worpswede gefahren und da hat ein gewisser, und das ist eine Künstlerkolonie gewesen, und da hat ein gewisser Heinrich Vogeler ein Kinderheim betrieben. Und das haben die sich als Vorbild genommen. Das ganze Kinderheim, das war anders als später der Vollmer das gemacht hat. Der hat so ein Schwarzwaldhaus draus gemacht. Vorher, das muss man wissen, und das sieht man auf Fotografien tatsächlich noch, ist das im Jugendstil gewesen. Also die Frau Mosetter, das muss eine ganz feine Frau gewesen sein, die ist nur in Seidenkleider rumgelaufen. Und das ist eben typisch Jugendstil. Und die ganze Möbel, die waren aus dieser Jugendstilzeit. Und da ist der Zusammenhang also zu diesem Kinderheim. In diesem Kinderheim haben, also bis in die 40er Jahre ist das betrieben worden, offiziell betrieben worden. Später hat die Frau Mosetter hat es noch privat betrieben. Das ging bis in die 60er Jahre. Und in der Zeit, wo das betrieben worden ist, sind hier zum Teil 40 Kinder im Haus gewesen. Das kann man sich halt nicht mehr vorstellen. Aber wenn man das Haus von innen sieht, dann sieht man, dass da überall Einbauschränke sind. Also das hat man eben gehabt. Gut, jetzt waren diese zwei Lokalbezüge, also Mosetterhaus und Bad Ribbolzau, das ist schon was Wichtiges, glaube ich, auch beim historischen Verein. Jetzt möchte ich beim zweiten Mal in der zweiten Runde fragen, wer war eigentlich Rainer Maria Rilke? Man muss dazu sagen, dass er 1875 in Prag geboren worden ist. Und Prag hat damals Das war dieses Österreich, das ist ein Vielvölkerstaat gewesen. Die haben zum Beispiel Böhmen gehabt, Slowenien ist Teil von, also es ist ein Gemisch gewesen und es ist tatsächlich, das ist ein Riesenreich gewesen, also Österreich, und der Rilke ist aus Böhmen gewesen. Und es gibt Fotos von Rainer Maria Rilke, wo er als Kind drauf ist, und als Kind, da fällt auf, dass er in Mädchenkleidung oft rumgelaufen ist. Das muss man wissen, dass einfach, also er hat mit Puppe gespielt und hat Mädchenkleider an. Und man muss wissen, dass seine ältere Schwester gestorben ist. Und die Mutter, die hatte sich so sehr eine Tochter gewünscht, dass sie den Rainer Maria Rilke als Mädle hat rumlaufen lassen. Das hat da dazu geführt, dass der Rilke noch als Soldat, als er eingezogen worden ist, ist er gefragt worden, was auf Österreichisch, Sie heißen Maria? Ja, ich heiße doch auch nicht mit Sie. Also er wollte damit ausdrücken, dass er eben einen Namen, einen Mädchennamen hat. Ja. Also er hat nicht nur diese Rolle gespielt, sondern ich sage jetzt, er hatte insgesamt hat er 6 Vornamen. René war sein erster Vorname. Dann war wahrscheinlich von den Großeltern, nehme ich mal an, Karl und Wilhelm die nächste Name. Dann hieß er Johannes und zum Schluss hieß er, um beide Geschlechter zu nehmen, Josef und Maria. Also daher kommt dieses Maria Rilke. Der Name Rainer Maria Rilke, unter dem wir ihn kennen, der stammt von einer früheren Beziehung, das ist die Lou Andreas Salome gewesen, die hat gesagt, dass er sich Rainer eigentlich nennen sollte. 1884, wenn Sie aufgepasst haben, dann war das nach 10 Jahren. 1884 haben sich seine Eltern getrennt und der Rainer Maria Rilke, der musste in eine Militärrealschule in St. Pölten. Und das ist so eine Art Internat gewesen. Und da ging es ihm gar nicht gut. Und da ging es ihm so schlecht, dass er dort krank geworden ist. Und er hat das Internat beenden müssen aus Krankheitsgründen. Bis 1882 wollte er Offizier werden wie sein Vater. Er ist dann bloß als Anmerkung später tatsächlich beim Militär gewesen. Und, aber er wollte wie sein Vater Offizier werden. Also mit dem Hintergrund, dass es eigentlich der Vater wünscht, dass es dem Sohn mal besser geht. Also wir sind auch so aufgewachsen. Ja. Dem Bub soll es mal besser gehen als dem Vater. Ja. Und das war der Wunsch. Eigentlich wollte der Vater schon Offizier werden und der Sohn hat es dann vom Vater übernommen. 1892 hat er angefangen, Gedichte zu schreiben. 1895 hat er dann studiert in Prag. Das war nach der Militärakademie. Und da hat er interessanterweise Kunstgeschichte studiert, Literatur und Philosophie. Das ist so eine typische Mischung von interessanten Sachen, aber man kann dann mit sein Geld nicht verdienen. Dann ist er der Lou Andreas Salome begegnet. Das ist eine spätere Schülerin von Sigmund Freud gewesen. Man muss dazu wissen, der Rilke hat eigentlich die Psychoanalyse hat er eigentlich abgelehnt. Er wollte da nicht seziert werden. Er hat auch gesagt, also wenn man da rausgeht aus der Psychoanalyse, da hat man dann, er nannte das so, eine desinfizierte Seele. Ja, und das wollte er nicht. Also er wollte seine Seele nicht desinfizieren lassen. Und deswegen hat er das abgelehnt. Mit dieser Lou Andreas Salome ist er dann nach Russland gereist. Und da hat er zum ersten Mal auf seiner ersten Russlandreise den Tolstoi getroffen. Später hat er dann noch andere Russen getroffen. Und dieser Tolstoi war ein wichtiger Einfluss auf das sogenannte Stundenbuch, von dem wir nachher ein Gedicht oder zwei Gedichte hören werden. Gut, dann hat er um 1900 in diesem besagten Worpswede gelebt. Ja. Das ist so eine Künstlerkolonie gewesen, da haben lauter Künstler gewohnt. Ja. Und das hat ihm gefallen und da ist er gern gewesen. Das ist in der Nähe von Bremen wohl gewesen. Und er hat dann 1901 hat er auch eine Künstlerin, eine Bildhauerin geheiratet, die Clara Westhoff. Und er hat sich auch, das war auch wieder Vorbild von seinen Eltern, nach 10 Jahren ungefähr hat er sich getrennt von ihr. Er hat sich dann nicht scheiden lassen, weil eine Scheidung damals zu teuer gewesen wäre. Dann hat er sich gedacht, das Geld kann er sparen. Also hat er sich so getrennt von ihr. Er hatte noch, dass ich das dazu sage, eine Tochter aus der Beziehung. Das ist die Ruth Rilke. Die ist noch später, die hat eine ganz interessante Lebensgeschichte. Die ist noch später Magd geworden. Also das ist, was man eigentlich nicht wird. Aber sie hat halt den Weg gewählt. Und er war nochmal ein Jahr später, 1902, war er beim Rodin, den habe ich schon erwähnt, als Sekretär tätig. Über den Rodin hat er auch dann ein Buch geschrieben. Er war dann, und das ist auch was Typisches für den Rainer Maria Rilke, er hat von der reichen Frau gelebt. Und die reiche Frau, das sind damals oft Adlige gewesen. Und da hat ihm eine Frau, das ist die Marie von Turn und Taxis, die hat ihm einen längeren Aufenthalt in Duino heißt in der Nähe von Triest finanziert. Und aus dieser Zeit, also da hat er 10 Jahre dran geschrieben, stammen die Duinesier Elegien, muss ich sagen. Gut, dann hat er, ich habe vorher schon erwähnt, das Kurmäßige. Er hat seinen ersten dauerhaften Wohnsitz im Wallis genommen. Und zwar schon in seiner Krankheitszeit. Er war seit 1923 war er sehr stark gesundheitlich beeinträchtigt, hat aber schon 1921 angefangen zu kuren. Er war 4-mal im Zusammenhang, womit er dann auch gestorben ist, im Zusammenhang mit der Leukämie, ist er da in Kur gewesen und hat da ärztlichen Rat gesucht. Er starb 1926 an Leukämie und seine Grabinschrift, das ist ein Gedicht von ihm, sind bloß 2 Zeilen, ich lese es Ihnen kurz vor, der Vollständigkeit halber. Rose, o reiner Widerspruch, Lust, niemals Schlaf zu sein unter so vielen Liedern. Und damit mache ich vorerst mal Schluss. Ich gebe jetzt aber das Wort an Sie weiter, es soll ja ein Gespräch sein und dass wir miteinander ins Gespräch kommen, ist jetzt Gelegenheit, entweder Rückfrage zu seinem Leben oder sonst was zu sagen.
Wie war jetzt genau der Bezug vom Mosebach aus über den Vogelbach zu Rilke?
Also der Mosseter hat ihn, der Rilke, der Vogeler hat in Worpswede ein Kinderheim betrieben. Ja. Und die Mosseters, die sind dahin gefahren in den.
Aber was hat der was hat jetzt der Vogeler mit dem Rilke zu tun?
Das ist ein konstruierter Lokalbezug.
Der kannte sich die.
Die haben den Vogeler besucht.
Nee, kannte der Rilke den Vogeler?
Sicher. Ja, der hat doch da auch gelebt beim Vogeler.
Ja, das ist nur ein Verzählung.
Das ist der Punkt, wo Betty gesagt hat, wo ich immer wieder vergesse. Aber die Nachfrage war schon richtig. Also die Mosseters sind auf ihrer Hochzeitsreise nach Worpswede gefahren und haben da Anregungen, das ist vielleicht eine Anregung gewesen, von dem Vogeler, der hat da praktisch ein Kinderheim betrieben und das war in dem Jugendstil. Das habe ich gesagt, Kit. Und in diesem Stil habe die Mosseters dann das Kinderheim betrieben. Hier.
Ja, da was über Paddel wohl aufgeschrieben, wenn er dort gekurt hat.
Also das Bad Ripoldsau kommt vor in seine Briefe, kommt sogar öfters vor. Also er hat sich da wohl gefühlt. Er hat beschrieben, wie das alles in der Natur ist, das, was ihm gefehlt hat. Ja. Also das war einfach, wie man sich so eine Kur halt vorstellt. Und also mehr weiß ich jetzt eigentlich nicht. Das ist das Einzige, was ich noch weiß, also der Hinweis auf diese Briefe. Ja. Also das Ripoldsau, das kommt schon vor, das kommt auch in viele Biografien vor. Also da wird es ganz kurz erwähnt, dass er in Ripoldsau gewesen ist.
Darf ich da was ergänzen? Es gibt ein Büchle vom Ripoldsauer Historiker, der war auch hier in Freiburg, Adolf Schmidt, Rilke in Ripoldsau. Ich bringe es dir demnächst mal. Ich habe es selber auch nicht mehr für heute Abend reingeguckt, aber das ist aufgearbeitet. Wenn es dich oder euch interessiert, kann ich euch das geben.
Mhm. Ja, es gibt auch einen Schwabo-Artikel, den habe ich auch gefunden, von 2011, wo jemand was über Bad Ripoldsau ausschreibt und dass der Rilke dort gewesen ist.
Ja. Das hat in der Bücher alles beschrieben.
Ja, also das ist tatsächlich so gewesen.
Bin ich ja gerade auf Ripoldsau gekommen.
Weil das in der Nähe von Paris liegt. Das war so seine Assoziation. Also er war gern in Paris, er war oft in Paris und er hat noch gedacht, also Bad Ripoldsau, also
von Böhmen aus gesehen, hat es auch seine Berechtigung.
Ja, es ist nicht nachvollziehbar. Also wir haben zum Beispiel eine Tochter gehabt, also da ging es um die Waldorfschule, ja. Und wir haben dann festgestellt, je näher an der französischen Grenze etwas ist, desto eher ist die zweite Sprache, die zweite Fremdsprache Französisch. Ja. Wenn man nach Osten geht, dann ist es mehr Russisch. Ja. Und so ist es bei der Waldorfschule halt. Also da ist tatsächlich dieser Einfluss. Und wahrscheinlich könnte man auch, ich meine, wir haben ja viele Gäste auch aus dem Elsass oder so, ja, die kommen daher. Wahrscheinlich könnte man auch wirklich.
Das war mal Deutsch halt.
Ja, ja, ja.
Und auf deine Frage noch zu kommen, Bad Ripoldsau war damals berühmtes Bad.
Aber der Großherzog war immer Lehrer Ribolzauer zur Kur. Also das hat damals schon einen guten Ruf gehabt.
Wahrscheinlich einen Namen gehabt.
Ich meine, wenn er natürlich so einen Bezug gehabt hat zu seiner adligen Dame, dann war er die vielleicht auch dort. Also, so
jetzt. Kann es auch nicht drin sein.
Ja, das war gerade noch. Rodin hat mich, also, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Rodin, wo war der eigentlich? Wo hat er gelebt? Wie kommt die?
Der hat in Paris gelebt, ja. und der Rilke hat auch in Paris gelebt. Und in der Zeit, wo er in Paris gelebt hat, hat er den Rodin kennengelernt und ist nach als Sekretär bei ihm angestellt gewesen. Er hat nachher später hat er ein Buch geschrieben über den Rodin.
Mein Hinweis auf Lokal Hornberg, da gibt es noch einen Bezug. Die Patentochter von Rainer Maria Rilke ist die René Marie, nach ihm benannt. René Marie Cruzperry Hausenstein. Der Wilhelm Hausenstein, der erste Botschafter in Paris nach dem Krieg, dieser große Literat und Kunstschriftsteller. Wilhelm Hausenstein war befreundet auch mit Rainer Maria Rilke. Und war auch Rilke war Trauzeuge bei Hausenstein. Und die Tochter von Hausenstein, die René Marie, ist eben Patenkind von Rilke. Deshalb war mein Hinweis auf Hornberg noch.
Mhm, ja, gut, also das wär ein dritter Ortsbezug. Okay. Gut, können wir es so stehen lassen? Dann wäre jetzt die Ursula Wagner dran mit den Gedichten.
Gehen wir's an.
Gehen wir's an. Also warte mal, ich habe die Gedichte, bitte. Ich habe die Gedichte kopiert.
Ich merke die ja alle, wenn ich einen Fehler lese.
Ja, aber bei Gedichten ist es so, also vor allem beim Rilke ist es so, dass man es eigentlich vor sich haben sollte und heimlich mitlesen sollte. Und deswegen teilt die Betty jetzt, also es sind zwei Blätter, das erste Blatt aus. Das ist jetzt die, also hinter ist dann die Rückseite dazu. Am Anfang stehen ein paar Stichworte zur Lyrik Rilkes. Also er hat verschiedene Lyriksammlungen gemacht und im Laufe des Jahres, im Laufe seines Lebens, das sind diese Lyriksammlungen, die sind da aufgelistet. Und da wäre dann aus der ersten Sammlung, aus der frühen Sammlung, da ist ein berühmtes Gedicht. Das Gedicht lautet: Du musst das Leben nicht verstehen. Das hören wir jetzt als erstes.
Du musst das Leben nicht verstehen. Du musst das Leben nicht verstehen. Dann wird es werden wie ein Fest. Und lass dir jeden Tag geschehen, so wie ein Kind im Weitergehen. Von jedem Wehen sich viele Blüten schenken lässt. Sie aufzusammeln und zu sparen, das kommt dem Kind nicht in den Sinn. Es löst sie leise aus den Haaren, drin sie so gern gefangen waren, und hält den lieben jungen Jahren nach neuen seine Hände hin.
Soweit einmal, vielen Dank für das Lesen jetzt. Zum Inhalt von dem Gedicht. Ich weiß nicht, ob Sie das in der Schnelle jetzt so mitkriegen. Das hat etwas mit dem christlichen Glaube zu tun. Zum ersten Mal hat es etwas zu tun mit der sogenannten, das ist jetzt was ganz Schwieriges, mit der sogenannten Rechtfertigungslehre. Das ist, der Martin Luther hat es genannt, nur aus Gnade. Nur aus Gnade wirst du selig. Nicht indem du dich selber bemühst. Nicht indem du versuchst, das Leben zu verstehen. Merken Sie das jetzt? Ja? Du musst das Leben nicht verstehen. Und jetzt kommt das Zweite. Dann wird es werden wie ein Fest. Und das ist das Zweite, wirklich für das Christliche Wesentliche, dass man Feste feiert. Wir haben zum Beispiel, wo ich eine Predigt gehalten habe, haben wir das Lehengerichtfest gefeiert. Ja. Und so findet sich, für jede Gelegenheit findet sich so ein Fest. Und dann ist noch etwas Drittes. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ja. Und da ist von einem Kind die Rede. Das kommt dem Kind nicht in den Sinn. Ja. Also das aufzusparen. Ein Kind macht sich keine Gedanken darüber. Und das sind die drei Punkte, wo ich gefunden habe, wo eigentlich mit dem christlichen Glaube zu tun haben. Dieses, dass man sich rechtfertigen lässt, dass man die Gnade nicht selber sucht, dann zweitens das Fest und drittens, dass man wird wie ein Kind. Gut, dann habe ich jetzt erzählt von dem ersten Buch, das ich von Rilke hatte, das ist das Stundenbuch gewesen. Und da sieht man sehr schön an denen zwei, es sind im Grunde genommen sind es zwei Gedichte, die beide aus dem Stundenbuch sind. Das erste ist so ein bisschen abgesetzt und dann machen wir eine Pause und dann würde das zweite kommen. Aber das erste, das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert hat und das ist die Sprache. Und ich hatte ja geschildert, wie ich zum Teil das auch den Rilke auch kritisch erlebt habe. Ich habe gedacht, es ist eine sehr schöne Sprache, aber es regt auch viel zum Nachfragen an. Was ist überhaupt damit gemeint? Und jetzt hören wir aus dem Stundenbuch das allererste Gedicht. Da neigt sich die Stunde und rührt mich an. Bitte.
Da neigt sich die Stunde und rührt mich an mit klarem, metallenem Schlag. Mir zittern die Sinne. Ich fühle, ich kann. Und ich fasse den plastischen Tag. Nichts war noch vollendet, eh ich's erschaut. Ein jedes Werden stand still. Meine Blicke sind reif und wie eine Braut kommt jedem das Ding, das er will. Nichts ist mir zu klein und ich liebe es trotzdem. Und mal es auf Goldgrund und groß und halte es hoch. Und ich weiß nicht, wem löst es die Seele los.
Ich habe vorher ganz kurz von dem Einfluss in Russland erzählt. Und da heißt es jetzt in einem recht unscheinbaren Vers, und mal es auf Goldgrund und groß. Dieses Goldgrund, das ist russisch, die Ikonenmalerei. Ja. Also er identifiziert sich da mit einem Ikonenmaler und er malt so ein heiliges Bild auf Goldgrund. Es wird noch was anderes sein, was ihr im nächsten Gedicht spürt. Auch das nächste Gedicht, ja, das hören wir jetzt gleich.
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, und ich kreise Jahrtausende lang. Und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang.
Also auch hier wieder ein Einfluss, ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben, es ist dieses Wort Gott, das aus Russland kommt. Ja. Viele russische Menschen sind gottesfürchtig gewesen. Das ist, sind auch Armut, heute noch so. Ja. Und manchmal ist es so unverständlich. Also auch gerade die Ikonenmalerei, da haben wir keinen so richtigen Zugang dazu. Ja. Man muss da wirklich in Russland gewesen sein, um das zu erfahren. Um zu erfahren auch, was mit Gott gemeint sein könnte. Ja. Und für den Rilke ist es so, er kreist um Gott und weiß im Grunde genommen bei diesem ganzen Kreisen nicht, wer er selber ist. Ja. Und dieses sich selber finden und das Kreisen, dieses unendliche Kreisen um Gott herum, das ist für ihn das Leben gewesen. Ich hoffe, dass man das einigermaßen versteht. Jetzt kommen wir dann zum vierten Gedicht. Das ist ein berühmtes Gedicht, also viele von Ihnen kennen das auch noch
aus der Schulzeit.
Aus der Schulzeit kennen das auswendig. Das ist der berühmte Panther. Und bevor ich da ein paar Worte dazu sage, hören wir jetzt zunächst einmal das Gedicht.
Der Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang, geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Schönstes Gedicht.
Schönstes Gedicht, ja.
Aber auch hoffnungslos.
Es ist hoffnungslos. Worin besteht eigentlich die Hoffnungslosigkeit? Also zu der Zeit gab es etliche Maler, die den Panther gemalt haben, tatsächlich, aber immer in freier Wildbahn. Nie im Gefängnis.
Also, aber im Käfig.
Im Käfig, ja. Diese Stäbe symbolisieren das Gefangensein von diesem Panther. Also der Panther wurde immer assoziiert mit so Freiheit und Bewegung. Ja. Und jetzt plötzlich, man muss dazu sagen, dass der Rilke das tatsächlich beschrieben hat. Er hat einen von den frühen Zoos, also man hat es damals anders genannt, von den frühen Zoos hat er beschrieben, wie der Panda nicht frei war, sondern eben eingesperrt. Und dieses Eingesperrtsein, und jetzt kommt das Stichwort, das ist ein sogenanntes Ding-Gedicht. Also damit verweist der auf die Dinge, die er sieht. Ja. Und der beschreibt jetzt diesen Panda. Vielleicht können wir, wollen Sie auch was dazu sagen oder was dazu fragen?
Also ich würde dazu sagen, dass ich das ganz anders interpretieren würde. Ich würde das auch, ich habe mich auch bei den ersten zwei Gedichten gefragt, warum das so ein religiöser Hintergrund sein soll. Das könnte man ja auch philosophisch ganz anders deuten. Und ich denke nicht, dass er einen Panther beschreibt, sondern ich denke, er beschreibt sich da selber.
Ja, dann meine ich auch.
Weil ich meine, es wäre ja trivial. Ja. Also er beschreibt bestimmt seine Lebenssituation in Form dieses Panthers. Mhm. So würde ich das interpretieren.
Er hatte ja lebenslang ein Identitätsproblem, seine Identität zu finden. Und ich denke, das kommt in allen Gedichten eigentlich sehr stark raus.
Ja.
Dass er eigentlich immer hier hinter dieser Fassade zu sehen ist oder sich selber versucht zu finden.
Ja. Und genau deshalb, ich habe vom Ding-Gedicht gesprochen, der Rilke beschreibt tatsächlich einen Panda. Und dieser Panda, der wird tatsächlich lebendig, ja.
Aber er beschreibt ihn ja nicht, wie er normal ist. Ein Panda ist frei, ist geschmeidig, hat starke Schritte. Es zeigt die Grenze, die wir diesem Panda gesetzt haben. Und wie schlecht es ist, so ist mein Eindruck gewesen, dass ein Panda halt nicht in einen Käfig gehört. Dass auch Menschen, man kann das ja auch auf uns Menschen übertragen, dass man, wenn man in einen Käfig kommt, dass man einfach all seiner Kräfte beschnitten wird. Und zum anderen wird. Er ist ja müde, er ist im kleinsten Kreise, dreht er sich. Das ist, für mich ist so hoffnungslos furchtbar. Mhm. Ist ja alles genau das Gegenteil vom Charakter vom Panda.
In welchem Jahr hat er das denn geschrieben?
Ich glaube, das müsste nach 1902 gewesen sein.
Also noch vor seiner Erkrankung.
1907.
Da war er also noch nicht krank oder war er da schon krank?
Vielleicht beschreibt er bei ihm mehr steht, wisst ihr, bei wann er es geschrieben hat?
Nee, wenn er es geschrieben hat, weiß man nicht. Da ist es erschienen, aber es könnte sein, dass er es vorher geschrieben hat. Ja. Also er hat es zumindest in Paris geschrieben, wo er diesen Panda tatsächlich gesehen hat und wo er ihn dann versucht zu beschreiben. Natürlich stimmt es, was Sie sagen, von seiner eigenen Situation oder so. Ja.
Er beschreibt den Panda und zeigt sich selbst.
Also als Metapher.
Ja, Metapher, ja.
Ist was bekannt für seine Reise nach Arabien. Das ist nur bei dem auf Gold- und Ikonenmalerei. Der hat ja Moscheen besucht und hat da auch die wunderbare Ausgestaltung von den Ornamenten in Moscheen bewundert. Also kann auch sein. Also, und dieses Kreisen um Gott als Turm, das kann einfach ein sehr viel größerer Gottesbegriff sein als uns, dass mir sage hier unser christlicher Gott. Das kann, der war ja manchmal fast esoterisch der Rede, ne? Dass er so einen sehr weiten Raum aufgemacht hat. Und ich könnte mir bei diesem auf Gold gemalt auch die schöne Ausgestaltung einer Moschee vorstellen.
Also man muss dazu sagen, auf diese Reise hat er sehr viel vom Islam übernommen. Ja. Und da hat er tatsächlich auch die Religiosität vom Islam, also die spielte für ihn eine Rolle. Ja.
Die hat er ja hochgehalten.
Genau, ja.
Und ich kann mir halt vorstellen, dass er auch von der Kunst da sehr beeindruckt war.
Mhm. Gut, gehen wir gerade weiter. Das nächste, das ist auch so ein Bild für die Welt. Also manchmal kommt einem die Welt vor wie ein Karussell. Und so ist das nächste Gedicht überschrieben, das Karussell. Und vielleicht hören wir das auch jetzt.
Ist etwas heiterer.
Zum Anfang ist etwas heiterer.
Hoffnungslose Kanter.
So ernst, ja. Gut.
Das Karussell. Mit einem Dach und seinem Schatten dreht sich eine kleine Welt, der Bestand von bunten Pferden. Alle aus dem Land, das lange zögert, ehe es untergeht. Zwar, manche sind an Wagen angespannt, doch alle haben Mut in ihren Mienen. Ein böser Löwe geht mit ihnen und dann und wann ein weißer Elefant. Sogar ein Hirsch ist da, ganz wie im Wald, nur dass er einen Sattel trägt und drüber ein kleines blaues Mädchen aufgeschnallt. Und auf dem Löwen reitet weiß ein Junge und hält sich mit der kleinen, heißen Hand. Dieweil der Löwe Zähne zeigt und Zunge. Und dann und wann ein weißer Elefant. Und auf den Pferden kommen sie vorüber, auch Mädchen. Helle, diesem Pferdesprunge fast schon entwachsen. Mitten in dem Schwunge schauen sie auf. Irgendwohin herüber. Und dann und wann ein weißer Elefant. Und das geht hin und eilt sich, dass es endet und kreist und dreht sich nur. Und hat kein Ziel. Ein Rot, ein Grün, ein Grau vorbeigesendet, ein kleines, kaum begonnenes Profil. Und manches Mal ein Lächeln hergewendet, ein seliges, das blendet und verschwendet an dieses atemlose, blinde Spiel.
Die drei Punkte, die sind noch ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Es geht ewig weiter. Das Karussell, die Welt dreht sich immer.
Ja.
Interessant an dem Gedicht ist für mich die Willkürlichkeit, mit der Rilke die Sprache handhabt. Ja. Also es sind vollkommen unregelmäßige Verse. Also die erste Strophe hat 8 Verse, die zweite hat 3 Verse, dann kommt die dritte mit 3 Verse und dann kommt ein Vers, dann kommen 4 Verse, dann kommt wieder ein Vers und dann kommen 7 Verse. Also vollkommen willkürlich. Mir ist dabei eingefallen, es gibt etliche Vertonungen von Rilke, aber zur Vertonung ist der Rilke sehr, sehr kritisch dem Gegenüber gestanden. Es gibt auch ein paar Gedichte, die gut vertont sind, also wo es wirklich den Sinn gut trifft, aber das ist die Ausnahme. Wenn man sich vorstellt, also der Rilke, der hüpft jetzt irgendwie im Wald rum und macht sein eigenes Versmaß. Ja. Also so klingt es hier. Er macht sein eigenes Versmaß und da passt eigentlich nicht eine Vertonung dazu. Also das ist mir zum Karussell noch eingefallen. Aber Sie dürfen gern andere Assoziationen haben und das auch sagen.
Gedichte lassen immer mehrere Interpretationen zu.
Gedicht ist schlecht.
Es gab auch einen anderen Dichter, und das war der Johann Wolfgang von Goethe, der eine sehr kritische Einstellung zu Vertonungen hatte. Der wollte sie bloß von ich glaube, der Reichert hat er geheißen, also das ist so ein Liederkomponist, halt kaum mehr genießbar, aber der Schubert hat zum Beispiel Goethe-Gedichte vertont und das hat er alles nicht wissen wollen. Der hat sich an seinen Reichert gehalten. Gut, bevor wir das nächste Gedicht hören, das wäre dann der Herbsttag. Ja. Ganz kurze Anmerkung. Es gibt jemand, das ist der Altkanzler der Bundesrepublik, der Gerhard Schröder, der dieses Gedicht gern zitiert hat. Also der Herbsttag, ich sage kurz was dazu, es kommt ein berühmter Vers drin vor, auf den lege ich nachher kurz drauf Wert. Aber jetzt hören wir zunächst einmal das ganze Gedicht.
Herbsttag, Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein, gib ihnen noch zwei südlichere Tage. Dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus gebaut hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.
Jetzt gucke ich Sie an, weil Sie mir vorher widersprochen haben. Ich verstehe und akzeptiere den Widerspruch. Ja. Also gerade das mit dem Gottesbezug, das ist was sehr Kompliziertes. Aber mir scheint, dieses Gedicht hier vom Herbsttag, das ist doch wie ein Gebet. Das ist wie ein Psalm. Auch diese Gottesanrede, ja, Herr, kommt...
Ja, ich habe jetzt nicht den theologischen Hintergrund wie Sie, ich interpretiere das deshalb naturgemäß anders, aber das Gedicht gebe ich Ihnen recht, da hätte ich auch eher einen Bezug dazu. Also ich meine, mit den Lebenskreisen, da meint er sicherlich das Leben eher als sag ich mal, das Leben, was wir hier leben, in meinen Augen. Hier mit diesem Herbstgedicht kann ich mit Ihnen da einhergehen.
Der Vers, den ich gemeint habe, Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Das ist das. Ich weiß
nur, warum kein Herr Schröder den Vers
gewählt hat. Weil er Politik gemacht hat. Also, ich wollte damit sagen, also wegen dem Vers ist das Gedicht wirklich bekannt und berühmt. Aber man kann sich natürlich überlegen, warum der Herr Schröder den Vers gelesen hat, ja, oder das Gedicht sich ausgewählt hat. Gut, dann würden wir schon zum nächsten und vorletzten Gedicht kommen. Das ist ein Gedicht, wo man... Bitte?
Wenn aber keine Gedichte mehr zu lesen. Die Zettel zum Austeilen. Du hast sie doch probiert nochmal, oder?
Ja, ich hab's ja da. Sie hätten eigentlich viel früher kommen müssen.
Es ist nie zu spät. Vielleicht vertrage ich ja ein Pause von Gedichten. Was ich jetzt an dem finde, dass er unheimlicher Bezug ist zur Natur. Ein starker Bezug. Das auch sehr, sagen wir mal, für jedermann leichter zu lesen ist, wie jetzt ein Panda oder so, oder am Anfang. Vom Stundebuch. Also ich fand das also auch nochmal recht besinnlich und so praktisch, jetzt ist Jahresende, wer jetzt kein Haus hat, ja, der wird halt so praktisch wie bei den Tieren, halt mit dem Wintervorrat angelegt hat, der muss halt arbeiten. Das, ich finde es also auch recht, habe ich auch nicht gegangen. Ja, ja.
So, dann sehen Sie jetzt das nächste Gedicht. Das ist überschrieben, die Engel. Also, da möchte ich dazu ganz kurz was sagen. Also, Engel spielen eine besondere Rolle beim Rilke. Aber der Engel ist nicht etwas gewesen aus unserer christlichen, also von daher haben Sie vollkommen recht. Ja. Er ist eher etwas wie ein Bote Gottes. Auch in der islamischen Tradition spielt der Engel ja auch eine Rolle. Und der Engel, es ist einfach eine schwierige Geschichte beim Rilke zu sagen, was der Engel ist. Ja. Vielleicht hören wir einfach hin, wenn man jetzt das Gedicht lesen über die Engel.
Das finde ich sehr schwierig.
Es ist schwierig, ja.
Es ist also, kann man lange drüber nachdenken. Die Engel, sie haben alle müde Münde und helle Seelen ohne Saum und eine Sehnsucht wie nach Sünde geht ihnen manchmal durch den Traum. Fast gleichen sie einander alle, in Gottes Gärten schweigen sie. Wie viele, viele Intervalle in seiner Macht und Melodie. Nur wenn sie ihre Flügel breiten, sind sie die Wecker eines Winds, als ginge Gott mit seinen weiten Bildhauerhänden durch die Seiten im dunklen Buch des Anbeginns.
Also da würde ich jetzt sagen, das ist ein typischer Rilke. Das ist zum Teil sehr unverständlich.
Ja, also für mich.
Zum Teil sind es wirklich großartige Bilder. Es hat was Faszinierendes. an sich. Ja. Aber gleichzeitig merke sie jetzt diese Ambivalenz, wo ich vorher in Bezug auf das Stundenbuch gesagt habe, ja, es ist eine gewisse Ambivalenz dabei. Man findet sich angezogen und findet sich gleichzeitig abgestoßen. Also diese Ambivalenz, das ist vielleicht etwas, was wirklich durch diesen Abend deutlich werden sollte. Ja. Also das Faszinierende, der größte Lyriker überhaupt, ja, seit dem Mittelalter, hat der Musil gesagt, ja. Das stimmt irgendwo und andererseits ist sehr, sehr, sehr fraglich alles. Ja. Lassen wir es vielleicht einfach so stehen und kommen jetzt zum allerletzten Gedicht. Zu diesem Gedicht möchte ich etwas sagen. Es ist aus einem Zyklus, das heißt die Sonette an Orpheus. Ja. Ich habe vorher erwähnt, die Duinesier Elegien, und beide sind so ein Spätwerk. Ja. Man will eigentlich den Rilke verstehen, aber da zeigt sich, dass man im Grunde genommen es nicht versteht. Ja. Es gibt aber eine Ausnahme. Und die Ausnahme ist das Sonett an Orpheus mit dem Titel Der Frühling.
Der Frühling ist wiedergekommen. Frühling ist wiedergekommen. Die Erde ist wie ein Kind, das Gedichte weiß. Viele, oh viele. Für die Beschwerde langen Lernens bekommt sie den Preis. Streng war ihr Lehrer. Wir mochten das Weise an dem Barte des alten Manns. Nun, wie das Grüne, das Blaue heiße, dürfen wir fragen. Sie kann's. Sie kann's. Erde, die frei hat, du Glückliche, spiele nun mit den Kindern. Wir wollen dich fangen, fröhliche Erde. Dem Frohsten gelingt's. Oh, was der Lehrer sie lehrte, das viele. Und was gedruckt steht in Wurzeln und langen, schwierigen Stammen, sie singt's. Sie singt's.
Jetzt möchte ich sagen, herzlichen Dank für den Vortrag. Also es war sehr lebendig.
Das ist recht. Ich habe mich auch bemüht. Hat mir auch Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ja.
Doch.
Und jetzt wäre noch die Gelegenheit, dass Sie was dazu sagen. Mir wäre sonst fertig.
Sie haben beides toll gemacht. Aber jetzt weiß ich wieder, warum ich nach dem Abi jahrelang deutscher Literatur aus dem Wege gegangen bin.
Ich hoffe, Sie haben jetzt den Zugang ein bisschen wieder gefunden zur Literatur.
Herr Dr. Horn, ich habe ein bisschen gefunden. Ich habe mein Gedichtband, den ich jahrelang auf der Seite gehabt habe, habe ich hervorgezogen und lese jetzt jeden Tag Gedichte. Und weil es einfach schön ist. Auch kurz.
Nach dem Leben noch eine Frage von Rilke.
Bitte?
Nach dem Leben. Was war der Privatier oder wie hat er sich so über den Tag gebracht? Aber
also er hat viel von adlige Dame gelebt, ja. Die haben seine Gedichte gekauft, denen hat er zum Teil die Gedichte auf der Leib geschrieben, ja. Und also sie haben ihn auch finanziell unterstützt, ja.
Aber das war doch gang und gäbe früher, dass ich arme Künstler aushalten lassen habe von einsamen reichen Damen. Das ist ja nichts Neues gewesen.
Also aushalten lassen, ja, das klingt ein bisschen, es ist auch was dran, es klingt ein bisschen nach Schmarotzer. Der Rilke ja, ist ein absolut. Schmarotzer gewesen. Ja. Der hat von den Damen gelebt, die ihn unterstützt haben. Ja. Ich habe ja vorher erzählt, also die Adlige, die Marie von Turn und Taxis, ja, die hat ihn 10 Jahre lang hat ihn unterhalten, hat ihn angestellt. Er war da in dem Schloss, hat er das Schloss bewachen müssen oder so. Ja. Also, das war kein. Also,
ja, das war normal. Das war nichts Unnormales. Ja.
Aber du musst ja was gehabt haben. Also irgendwie.
Es war halt so, Künstler waren arm und viele Künstler sind ja erst nach dem Tod berühmt worden, Maler zum Beispiel, und waren selber aber zu Lebzeiten mausearm.
Ja.
Oder wahrscheinlich auch Dichter, die Gedichte halt damals noch nicht, wird sicher nicht so gelesen wie heute.
Ja, das literarische Salon überall, das war ja gar nicht jeder. Deshalb auch nicht mehr. Der war ja von Wien und von München.
Ja. Jemand hat mal beschrieben, also sie hatten die Referenda die Uhr im Blick, ja. Ich habe jetzt zwar keine Uhr im Blick, aber ich weiß, wie spät es ungefähr ist. Ich würde jetzt gern an der Stelle wirklich auch Schluss machen, sie entlassen. Und wenn das eine oder andere, wenn noch eine Frage da ist oder das eine oder andere Gespräch sich anschließt, dann sind wir da dafür einfach offen.
Im Notfall der Herr Google beantwortet.
Im Notfall der Herr Google.
Möchte ich nur querrettend und vielleicht auch beruhigend einwerfen, dass wer mit dem Herrn Bentele so oft auf dem Podium gesessen ist, der hat sich an Widerspruch gewöhnt.
Ach so, ja, also ganz ernst muss man das nicht sagen, nehmen, was ich sage. Also,
ich doch mal ganz ehrlich, ich hätte fast mehr Diskussionen gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ich bin also gewohnt, dass man in solchen Kreisen sogar mehr Mordmeldungen hat und vielleicht auch verschiedene.
Aber es ist ja wirklich so, dass ich bei Gedichten Interpretationen, also wenn ich bin, nicht wie der Kollege Horn Literatur und Deutsch phob, sondern ich habe das immer gern gemacht und auch natürlich den Deutsch-Leistungskurs belegt. Und wenn wir dann nur eine Interpretation eines Gedichts gehabt hätten, wäre das, glaube ich, wirklich sehr langweilig gewesen. Und das muss schon drin sein, dass das eben diese Breite abdeckt. Also ich denke halt, man muss diese Breite auch darstellen. Es gibt nicht eine Interpretation. Also ich weiß es nicht, der Rilke ist ja nicht mehr da, wir können nicht mehr fragen. Also ich denke, das muss mögen. Es gibt immer mehrere Interpretationen. Genau.
Ich weiß nicht, ob er nur eine Antwort hätte.
Nee, ich finde auch nicht, dass man dann Gedichte instrumentalisieren sollte für eine Aussage, die man gerne hört. Finde ich halt schwierig. Ich weiß ja nicht mal, ob das ein besonders religiöser Mensch war. Das wäre für mich jetzt noch so eine Frage gewesen. Man kann ja viel über Christentum und Gott schreiben und muss noch lange deshalb nicht religiös sein. Hätte mich jetzt interessiert zum Beispiel. Also sein Lebenswandel zum Beispiel war ja offensichtlich ein anderer.
Ja, er war auch offiziell, also er hat sich dazu bekannt, dass er Atheist ist. Ja,
schauen Sie mal.
Ja.
Irgendjemand schreibt solche Gedichte.
Aber er war trotzdem religiös irgendwie. Ja, er hat dieses Suche, das hat er immer wieder gehabt.
Martin Luther, eines seiner Gedichte zu interpretieren, ist natürlich schwierig. Aber da fällt jetzt gerade der biografische Hintergrund eigentlich. Das hätte bei mir jetzt ein bisschen gefallen. Weil eigentlich hätte man die Biografie fast ein bisschen vorschieben sollen. Weil seine Mutter war ja sehr gläubig und seine Oma. Und das heißt, er war sehr geprägt von diesem Christentum. Und ich denke, daher sind diese Gedichte natürlich auch in die Richtung gegangen. Ja, also es macht es einfach manchmal verständlicher, wenn man die Biografie vielleicht zunächst nochmal erörtert. Ich habe noch ganz spontan zu Hause ein ganz tolles Buch, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Muttersöhne. Rainer Maria Rilke war ein Muttersohn. Mhm. Und hier ist auch eine kurze Beschreibung noch drin, also es sind viele Muttersöhne drin, also es geht um diese Weltherrscher, die je nachdem, ob sie von Vater oder Mutter aufgezogen wurden, eher zu einer Machtdominanz oder nicht neigen. Also so ganz kurz und knapp gesagt, ist ein sehr tolles Buch und er ist auch mit drin als Muttersöhnchen. Und das Buch, das bekannte Bild von ihm in Kleidern, das ist ja auch sehr bekannt.
Mhm.
Ja, also er ist im Grunde genommen eigentlich, wenn man es mal ganz profan sagt, lebenslang ein Mädchen geblieben, trotz der Bemühung eigentlich der Mutter zu gefallen, der Mutter zu lieben, das Ersatzkind, das Ersatzmädchen zu sein und dem Vater zu lieben, dann doch zum Militär zu gehen. Letztendlich hat er alle Rollen, sich in allen Rollen gesucht und ja, sitzen in Gedichten wahrscheinlich auch nicht so lange, nicht so schnell gefunden. Mhm. Würde ich jetzt mal so ganz kurz und knapp sagen.
Da muss ich jetzt aber einspringen, als in der Habsburg-Monarchie, zum Beispiel Rudolf von Habsburg noch, der war auch als kleines Kind noch in Mädchenkleidung und mit langen Haaren. Ja. Und mit dem Kaiser zusammen. Also das war damals üblich.
Also es gab es öfters.
Ja, ja. Also und das in der KK-Monarchie, das war ja Thronfolger. Also das war ja ein offizieller Bild.
Aber ich finde den Hinweis schon interessant.
Ja, also ich finde die biografische Hintergründe
sehr
wichtig auch. Ja. Das macht dann doch manches viel verständlicher.
Ja.
Und man kann sich noch mal besser reindenken.
Ja.
Und er war eine geplagte Seele ganz oft. Ne? Das sieht man manchmal in seine Gedichte und auch in seine Briefe. Sehr, gesagt, was er da sich von der Seele schreibt, auch über sich selbst. Das ist einfach so.
Aha.
Ja. Aha. Aber die Sprache ist natürlich trotzdem großartig. Ich liebe die Gedichte. Also zum Und das ist, ich finde, die Ambivalenz, die darf ja auch sein. Ich muss ja den Mann nicht von A bis Z verstehen und ich muss auch nicht alles gut finden. Ich finde vieles sehr kritisch. Am Ende seines Lebens war er zum Beispiel ein Fan von Mussolini in Italien. Lauter so ein Quatsch. Aber seine Sprache ist großartig und die Gedichte sind einfach was ich gern mitnehme. Und die Ambivalenz muss man halt aushalten.
Mhm.
Ist mein Weg.
Okay, lassen wir es da dabei. Darf ich ganz kurz noch was zum Schluss sagen? Also dieses literarische Gespräch, das habe ich eher zusammen gemacht mit dem Günter Bendele. Und ich bin vor 12 Jahren bin ich gefragt worden vom Historischen Verein, Mensch, könntest du nicht irgendwas machen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich könnte irgendwas, habe da so einen Vortrag über Literatur im Schwarzwald oder so. Ja. Und damit hat es angefangen und das ist von Anfang an ist das ein voller Erfolg gewesen. Das, dass ich den Bendele gefunden habe und vor allem, dass der Bendele, dass der Günter Bendele 12 Mal hierher gekommen ist, ja, jedes Mal gefahren ist, sich zum Schluss hat fahren lassen von seinem Sohn. Also das ist wirklich was Großartiges und ich möchte an der Stelle auch, ich habe es dem Günter gesagt, also ich möchte mich ganz herzlich bei ihm auch in der Abwesenheit einfach bedanken. Noch einmal. Ja.
Beim anderen das gereizt hätte, aber eure gegenseitige Kabelei war immer so schön, wenn der andere wieder eingesprungen oder halt. Ich fand es immer einfach, ihr habt euch unheimlich gut zusammengefunden.
Das fehlt auch irgendwo. Das ist auch das. Auch
schon toll, also, ja. Oder? Schon.
Also, dürfen wir sagen, Frau Wagner, ganz herzlichen Dank für diesen besonderen Abend. Eine kleine Erschwernis-Zulage, wenn sie sich ja redlich verdient.
Es war schön, hat mir Spaß gemacht. Ich habe mich gar nicht geziert.
Dankbar schauen wir zurück auf 12 literarische Gespräche in 13 Jahren. Wieder und wieder haben sie ihr Publikum angezogen, verbunden in der Liebe zur Literatur und zum Gespräch. Ob und in welcher Form wir daran anschließen können, das wird sich finden. Vielen Dank und auf Wiedersehen.